Ich habe sehr früh angefangen, glaube ich, sie mir selbst zu erzählen, meine Eltern, um damit auch klarzukommen, dass sie so gut auch ohne mich klargekommen wären vielleicht. Was man nie sieht, ist, wie man das aufräumt, wie man dann wäscht, wie man dann da steht und tatsächlich das Blut wegmachen muss, weil dann ist ja die Person, wenn es mal gut gegangen ist, abgeholt worden. Und dann ist man so ein kleiner Mensch und denkt so, ja, es kommt ja niemals, wenn ich die Putzfrau und putzt es weg oder so und der Vater ist nicht da, wäscht man das selbst weg. Und ich bin ja überhaupt nicht die wärmste, gütigste, lustigste Person für alle im Umgang, obwohl ich glaube, ich bin schon ganz nett. Es gelingt manchen durch zwei Wörter eine ganze Fügung völlig zu zerstören, durcheinander zu bringen und ja, dafür zu sorgen, dass Nora Gombringer ihren Fuß bedeckt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher, ich bin Redakteur von Chrismon und spreche im Podcast Über das Ende mit interessanten, spannenden Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Und heute mit Nora Gombringer. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, lieber Sacher. Schön.
Frau Gombringer, ich stelle Sie auch gleich unseren Hörerinnen und Hörern vor, aber dieser Podcast hat immer eine gleiche erste Frage und die lautet: Wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Tatsächlich heute Morgen im Hotelzimmer, als ich noch kurz dachte, ich mich ehrlich gefragt habe, ob hier je staubsaugt wird. Und dann setze ich bei mir eine Gedankenspirale in Gang und dann überlege ich, ach ja, woran sterben die Menschen? Ah ja, sicher nicht daran, dass die Hotelzimmer nicht gestaubsaugt sind und so weiter. Ich tendiere dazu, so ein bisschen, ja, umgebungsängstlich zu werden. Das gibt's, ja.
Aber das war ja dann eigentlich ein entlastender Gedanke, weil es hieß ja, man stirbt nicht dran.
Genau, also tatsächlich hebt es sich bei mir immer so ein bisschen auf. Ich bin nicht immer so ganz fatal in diesem Denken, bis ich dann denke, ah je, da bin ich tot. Das kenne ich als Kind noch sehr intensiv, dass man so dachte, ach ja, wenn ich dann tot bin, so wie in dem Lied von Friedrich Holländer, dann werden alle weinen, ganz traurig sein. Da werden sich erstmal Gedanken machen, wie sie mir doch falsch getan haben oder an mir nicht richtig handelten oder so. Solche Gedanken hatte ich so als Kind immer mal. Aber ich kenne viele Kinder, die diese Gedanken hatten und jetzt ältere Leute sind.
Das erinnert mich an die erste Folge dieses Podcasts, als ich mit dem Bestatter Erik Frede gesprochen habe. Der ist auch so ein Todes-Promoter, macht ganz viel. Das war ein toller erster Gast und der hat erzählt, dass seiner Erfahrung nach auch Kinder vor allem oft über den Tod sprechen, weil sie, wo sie ganz andere Dinge im Hinterkopf haben, zum Beispiel, sie sagen, wollen mit dem Papa über den Tod sprechen, weil sie Angst haben, dass der Papa dann weg ist. Also es geht gar nicht sozusagen um diesen Tod. Oder jetzt habe ich gerade gedacht, man denkt an den Tod, weil man denkt, wie würden die anderen Leute mich so erinnern? Würden sie denn weinen? Oh, ja. Also das ist ja eigentlich ein ganz anderer Gedanke, aber der Tod fungiert dann so ein bisschen als Folie, auf die man das so spannen kann.
Und viel. Und ich habe ja auch durch die Jahre, die jetzt auch vergangen sind, schon Beerdigungsveranstaltungen erlebt, bei denen ich dachte, interessant, jemand hat sich so intensiv während seiner Lebzeit noch Gedanken gemacht, dass er das inszeniert hat. Und da war ich vor 2 Jahren auf der sehr schön inszenierten Beerdigung meines guten und wahnsinnig vermissten Freundes Andreas Herzau. Der hat uns ein Zirkuszelt bauen lassen und der hat sich beerdigen lassen in einem Sarg, gezimmert aus den Brettern seines Hauses. Und den haben seine besten Freunde getragen. Also da muss man auch sehen, man muss noch irgendwie sterben, so vor der 70, dann hat man die Chance, dass die eigenen besten Freunde noch den Sarg tragen.
Und er hat das aber alles sich vorher so überlegt und auch festgeschrieben und dann macht es so.
Ja, schwere Krebserkrankung, er hatte Zeit, noch ein bisschen. Er fühlte sich natürlich wahrscheinlich da sehr unter... Ja, die Gefühle alle sind sicher komplexester Art, aber er hat sich einen Plan gemacht und er hat uns damit sehr entlastet. Ich glaube, seiner Frau damit nochmal ein großes Geschenk gemacht.
Auf Beerdigung gibt es ja oft auch einen Nachruf, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Deswegen, ich löse jetzt erstmal mein Versprechen ein, dass ich Sie noch vorstelle. Also Nora Gombringer ist Lyrikerin, sie ist Autorin in jeglicher Hinsicht und sie hat auch schon viele Preise dafür bekommen, zum Beispiel den Ingeborg-Bachmann-Preis 2015. Und sie hat jetzt ein Prosa-Debüt geschrieben. Dieses Buch, das steht hier auch, heißt Am Meerschwein übt das Kind den Tod ein, ich hoffe, ich spreche es richtig auf, nach Ruff.
Genau.
Genau deswegen habe ich gesagt, ich komme gleich noch auf Nachruf. Mhm. Also eine Mischung aus Ruff, dem englischen Wort für hart, und dem deutschen Nachruf. Und in diesem Buch geht es um ihre Mutter, um den Tod der Mutter und das Trauern um die Mutter. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber jetzt auch gleich sprechen können. Denn mir ist aufgefallen, dass ich im Podcast schon öfter mit Leuten über Bücher gesprochen habe, die sie geschrieben haben über den Tod ihres Vaters.
Ach,
und
ja.
Ich hatte noch nie einen Gast oder eine Gästin, die den Tod ihrer Mutter besprochen hat.
Ja, hatten Sie denn männliche Gäste?
Das waren männliche Gäste, aber ja. Es waren nicht nur männliche Gäste, es waren auch weibliche Gäste dabei, die über den Vater geschrieben haben.
Also, ach so, interessant.
Und ich habe dann auch mit einem von denen, das war Hannes Ringelstetter, dieser bayerische Comedian, darüber gesprochen und gefragt, warum kommen jetzt so viele Bücher über den Tod des Vaters raus, weil es waren wirklich viele, die ich auch gesehen habe, so in den ganzen Verlagsvorschauen und so. Seine These war, dass die Generation, die solche Bücher jetzt schreibt, noch von so krass dominanten Vätern eben so
die stillen war. Väter auch vielleicht, ne?
Oder, ja.
Die man irgendwie jetzt erfassen will, klanglich, und ihnen damit wirklich auch nachsprechen möchte, all das, was man ihnen so zu Lebzeiten vielleicht nicht sagen konnte oder so. Mein Buch ist aus extrem viel Gespräch entstanden. Meine Mutter sprach, meine Mutter war sehr, sehr lebhaft und hat sich eigentlich über alles auch in der Welt Gedanken gemacht und mit ihrer Meinung nie hinterm Berg gehalten. Hat aber gelitten darunter, dass ihr Vater ein schweigender Kriegsheimkehrer war, so irgendwie. Und hat sich dann selbst auf die Suche gemacht nach Antworten und nach ihrer eigenen Perspektive zur Sache und hat sich immer wieder selbst erfunden. Und das ist nicht unmodern, ja, in Frauenbiografien.
Weil sie jetzt schon ansprechen, der war ja sozusagen nicht nur ein Kriegsheimkehrer, sondern SS-Offizier, wie sie ja auch, das kommt ja auch in dem Buch vor. Und hatte die Mutter oder ihre Mutter ja auch wahrscheinlich mit der Schuld irgendwie gehadert, die sie so über die zweite Generation auf sich genommen hat und so weiter. Wissen Sie, ob sie eigentlich mit ihm mal darüber gesprochen hat, so nach dem Motto, hast du dich schuldig gemacht und dann nimmst du das irgendwie zurück, fühlst du dich schlecht?
Diese Gesprächsansätze gab es, ob die tatsächlich zu einem für meine Mutter befriedigenden Ergebnis geführt haben, das weiß ich nicht mehr. Ich habe jetzt wirklich 8 Umzugskisten geerbt mit Forschungen, denn meine Mutter hat von ihrem Vater, noch bevor der ziemlich dement wurde, so einen Erlaubnisschein bekommen, von wegen, dass sie in die Archive dürfte und sich eben die Akten angucken soll und darf und kann, wenn sie das möchte. Und das hat sie gemacht. Das waren dann quasi ein paar Sommer in meinem Leben auch, denn dann sind wir in den Sommerferien auf geplante Archivtouren gegangen. Das war unsere Art des Zusammenfindens dann auch in einer bestimmten Phase und das war wichtig. Ich habe da meine Mutter als suchende Tochter erlebt und habe noch nicht ganz verstanden, dass ja meine Mutter auch wirklich einfach auch eine Tochter war und ist. Man nimmt es immer so an, man sagt es vor sich hin, aber sie dann auch zu beobachten, wie sie so ein Foto von ihrem Vater in Uniform anschaut und was das so macht, das sage ich ja zu Ihnen jetzt auch aus einer großen zeitlichen Distanz heraus. Also wir reden über sommerliche Vorgänge, als ich 15, 14, 16 war und das ist jetzt auch schon lang her. Also insofern ist alles Erinnern auch immer gefärbt.
Ja, und das ist ja sozusagen auch ein Prosabuch, was Sie geschrieben haben. Also es ist auch ein Erinnern. Es ist sozusagen nicht die Realität, wie sie mal war, weil da haben wir ja keinen Zugriff drauf.
Leider nein. Ja. Auf der anderen Seite denke ich, das Dokumentarische kann eine Basis sein und ist wichtig in anderen Zusammenhängen. Aber wenn es um die Familie geht, ist auch dieses gefühlte Wissen, das so halb gesichert und halb einfach nur angenommen ist und über Jahre auch tradiert wird, das war doch damals so und so, ist sehr wertvoll, weil das eigentlich immer wieder, so wie in der Literatur, auch so Lesarten addiert. Und wer wäre man dem anderen Familienmitglied, sei es dem anderen Sohn oder meinem Vater zum Beispiel, auch damals die Erinnerung anders zu erzählen. Also dass ich nehme mir was raus, wenn ich über meine Mutter aus meiner Perspektive schreibe. Aber ich sage eben auch, es ist quasi ja nur meine Perspektive. Also es gibt da sehr viele andere Menschen, deren Blicke auf jemanden und auf jemandes Schicksal fast wie ein großes Puzzle alles zusammensetzen könnten. Und trotzdem wird was fehlen.
Über Ihre Perspektive möchte ich auch gleich unbedingt noch mit Ihnen sprechen. Aber vielleicht holen wir sozusagen die Hörerinnen und Hörer noch mal ein bisschen ab und erzählen, was war Ihre Mutter so für eine Person?
Meine Mutter war zunächst eine, wie beschreibe ich sie? Als ich sie kennenlernen durfte, war sie schon eine ältere Mutter. Sie hat mich mit 39, 40 bekommen und ist verstorben im Jahr 2020. Da war sie kurz vor ihrem 80. Geburtstag. Sie hat in ihrer ersten Ehe 2 Söhne bekommen. Das sind meine 2 jüngsten Halbbrüder. Und sie hat sich in ihrer zweiten Ehe mit meinem Vater, Eugen Gomringer, einem Dichter, verbunden. Und das war ihr wichtig. Sie hat nämlich zu Beginn der zweiten Ehe oder quasi so als Präludium dazu ein neues Studium begonnen und das war das Studium der Pädagogik eigentlich. Sie wurde Hauptschullehrerin und hat so ein System entwickelt oder eine Unterrichtseinheit, wie man konkrete Poesie und damit eben auch Dichtung von Eugen Gomringer für die Hauptschule einsetzen könnte. Und dann waren es Zufälle und Freunde und auch ihr Bruder, die dann sagten, ja, wenn man über Eugen Gomringer schreibt, dann freut er sich, wenn er das zu lesen bekommt. Schick's dem doch mal. Dann schickte meine Mutter diese Abschlussarbeit an den Dichter Eugen Gomringer und so kamen die zusammen und dann bin eben irgendwann ich entstanden. Also ich bin tatsächlich aus so einer, ich sage es immer flapsig, aus einer Groupie-Leidenschaft entstanden. Und meine Mutter ist dann diesen ganzen Weg auch gegangen, ist zu meinem Vater gezogen. Sie haben dann irgendwann geheiratet. Mein Vater hat sich von seiner ersten Frau getrennt und den drei Söhnen, die ehelich da waren, quasi gesagt, jetzt kommt eine neue Frau mit einem kleinen Kind. Und dann gab es noch zwei außereheliche Söhne. Also mein Vater hat eine ganze Landschaft von Kindern und von Familien gebaut. Und in die auch erst hineinzufinden, war für meine Mutter, glaube ich, auch seltsam. Sie hat es aber getan, wurde Teil dieser Landschaft und ist auch in ihr ein bisschen untergegangen. Es war nicht einfach für sie. Mein Vater war viel unterwegs und hat sich auch immer wieder anderen Frauen zugewandt. Und sie wurde einsam. Und dann wurde sie sehr depressiv und ich als Kind habe das begleitet, beobachtet und völlig ohnmächtig ertragen, tragen müssen. Auf der anderen Seite war ich dann auch als Kind begeistert von meiner spannenden Mama, die eine große Bibliothek hatte, in der ich immer einen Platz fand und in deren Leben ich auch spürte, einen Platz zu haben, auch bei aller seelischer Belastung. Und doch eine komplexe, runde Person, deren Leben ich dann irgendwann auch so ein bisschen fast von außen beobachtet habe, eine Zeit lang. Sie verschwand in eine Klinik längere Zeit, schrieb ihre Doktorarbeit und kam aus dieser Klinikzeit heraus, ja, frisch promoviert und zog zurück zu meinem Vater. Und das hat einen ziemlichen Bruch eigentlich hergestellt in unserer Beziehung, weil ich dachte, sie hätte sich da weiter emanzipiert, wäre rausgekommen und wäre etwas befreiter. Aber sie ist bewusst zurückgegangen. Ich muss das auch irgendwann akzeptiert haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal einen aktiven Schluss in meinem Kopf gab dazu. Aber so war es dann. Und so hat sie in den letzten Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten, wirklich meinem Vater und meinem Bruder Stefan auch geholfen, intensiv einen sowohl Archiv als auch Ausstellungsbetrieb aufzubauen im Kunsthaus Rehau. Und diese kleine Stadt Rehau, die ist fest mit unserer Biografie und unserem Leben verbunden. Und da ist nun auch ihr Grab. Und meine Mutter war eine Wissenschaftlerin, eine lustige Person, eine Leserin erster Güte und sie war auch eine Mutter, kann man schon auch sagen, eine besondere.
Ja, Sie haben das jetzt auch schon so, ich habe Sie jetzt auch extra noch lange reden lassen, obwohl man im Podcast auch Leute ja auch manchmal unterbricht, aber ich fand das jetzt auch wirklich intensiv nochmal schön so zu hören, weil Sie ja wirklich sehr liebevoll über Ihre Mutter sprechen und das ist auch in dem Buch, fände ich, es ist sehr liebevoll und gleichzeitig als Leser habe ich oft gedacht, warum ist das eigentlich so liebevoll? Weil das Kind, was das alles erzählt, ja, ich würde jetzt mal aus meiner Leserperspektive sagen, auch leiden muss. Da in jetzt nicht unbedingt unter der Mutter so, dass sie es absichtlich macht, aber man fragt sich manchmal schon auch, sie hätte, das weiß man ja eh nie so genau. Aber jedenfalls ist es nicht einfach und gleichzeitig ist es eben so, ja, so liebevoll. War das immer so oder gab es auch andere
sicher auch Frustrationen und ich war sicher auch als Jugendliche sehr alleine und auch verlassen, fühlte mich sicherlich verlassen, sonst hätte ich solche Gedanken, wie Friedrich Holländer sie besungen hat, von wegen, wenn ich einmal tot bin, dann stehen sie im großen Kreise und so, die hätte ich wahrscheinlich so gar nicht nachvollziehen können, aber als Kind dachte ich, ja, genau so ist das. Und meine Mutter war ja eine, die in ihrer Bibliothek dann die ganze Munition für solche Gefühlslagen hatte. Also die hatte die ganzen Exilautoren und die großen jüdischen Humoristen da und so weiter. Ich glaube, ich war eher ein Kind, das darauf bedacht war, nicht unterzugehen bei diesen zwei sehr beschäftigten und sehr mit sich beschäftigten Eltern. Und dann war ich stolz, wenn ich mithalten konnte. Ich habe erst viel später verstanden, dass das Kind gar nicht so eine Aufgabe hat, also mitlaufen zu sollen, sondern dass also in anderen Familien eher die Kinder sehr geschützt und sehr gehegt werden. Und das dann dachte ich oft so, ja, so einen Umgang hatten wir eigentlich nicht. Es war schon so, halt mithalten, Nora, mithalten. So, okay. Ich habe wirklich einen Stolz daraus gezogen und auch ein Selbstbewusstsein, dass ich meine zwei Eltern aushalte.
Ja, aber das ist ja, das Buch haben Sie ja jetzt geschrieben, ja, also sozusagen, wo Sie diese ganzen Reflexionsstufen schon gemacht haben.
Ja, und deshalb kann ich ja so gütig sein mit Ihnen. Ich habe wirklich nichts nachzutragen. Und es wäre auch falsch, denn ich bin ja jemand, der mit dem Namen und auch mit ihrer Geschichte, mit der Geschichte der Eltern reüssiert. Ich trete damit auf, ich erzähle die Eltern und ich bin Ihnen total dankbar, dass Sie als sehr professionelle Autoren eigentlich immer auch reagiert haben. Ich habe in keinem Buch nicht über Sie geschrieben. In allen Lyrikbänden tauchen sie auf, in sehr vielen Gedichten sind sie Grundlage und es ist so vielleicht der Deal, den man macht, dafür, dass ich euch erzählen darf.
Ja, und man könnte ja auch sagen, also ich versuche natürlich jetzt mal die Gegenperspektive einzunehmen, dass man ein gewisses Erbe bekommt, ist ja das Mindeste, was man als Kind erwartet von seinen Eltern. Ja, eigentlich will man noch ein bisschen mehr haben. Natürlich gibt es auch ganz viele Negativbeispiele, wo überhaupt nichts und das ist alles ganz furchtbar und so, aber so, dass das Kind etwas von seinen Eltern bekommt, das würde ich mal sagen, sollte so sein nach irgendwelchen Kriterien, aber dass man als Kind auch so viel seinen Eltern gibt, ja, so hat sich das nämlich schon angehört, wenn man das Buch gelesen hat, dass sie auch ihrer Mutter sehr viel gegeben haben, dass sie immer bei ihr waren, dass sie sich auch ja auch später, als sie alt und dann auch nicht mehr fit war und immer, sie schreiben da teilweise ja von der Arbeit, der Mittagspause und immer hin und her. Also sehr, sehr viel gegeben haben. Es ist auch gut, aber nicht so selbstverständlich wie andersrum, würde ich sagen.
Ja, aber Elternschaft und Kind sein, wenn das ein System von Abhängigkeiten und Dankbarschaftskonstrukten sein soll, dann weiß ich nicht, dann ist es nicht das, was wir so erlebt haben. Wir waren loyal miteinander. Das habe ich schon im Ganzen gefühlt. Und ich muss auch sagen, also wenn es um die Güter und um das geht, was man von den Eltern bekommt, ich habe tatsächlich ihre Sanftmut bei vielen Themen, die Langmut. Ich glaube, ich habe ihren Humor geerbt, nicht nur Mutter, auch Vater. Mein Vater konnte sehr lustig sein und sehr hart. Also gleichzeitig, komischerweise. Das war dann manchmal sogar bis zum Grad einer gewissen Grausamkeit im Urteil auf andere. Aber er hat sich nie lustig gemacht oder so. Er hat einfach ein hartes Urteil gehabt. Meistens hat das für sich gehalten, wenn er es dann aber ausgesprochen hat, hat das gemacht wie jemand, der so, ja, wie so ein Humor aus den 1920ern, so ein etwas abfällig, etwas klar, crisp. Ich habe das spät sehr schätzen gelernt. Aber ich frage mich dann auch, ich erlebe ja auch Freunde und Elternkonstrukte jetzt so und schaue mir das an und denke, ja, es gibt viel mehr da aufzuarbeiten. Ich habe sehr früh angefangen, glaube ich, sie mir selbst zu erzählen, meine Eltern, um damit auch klarzukommen, dass sie so gut auch ohne mich klargekommen wären vielleicht.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut. Ich erinnere jetzt zum Beispiel eine Szene aus Ihrem Buch, um jetzt nochmal sozusagen bei den Schwierigkeiten nochmal zu bleiben, um dann können wir auch gerne wieder rausgehen aus dieser Gesprächsrunde. Aber Sie haben ja schon mal angedeutet, dass Ihr Vater auch viele Affären hatte und unterwegs war. Und einmal war wohl ein Silvester, da war er in London mit einer Geliebten, so verstehe ich es aus dem Buch. Und sie waren mit ihrer Mutter zu Hause, alleine offenbar. Und die Mutter hat verständlicherweise darunter auch irgendwie gelitten, fand es nicht gut und hat dann sie als Kind mehrmals in der Nacht anrufen lassen, dort im Hotelzimmer und den Vater stören lassen. Und ist dabei auch irgendwie, dann hat sie auch noch getrunken. Und da haben sie gesagt, deswegen sind sie vielleicht ihr Leben lang so von Alkohol abstinent geblieben. Ja. Also schon eine Sache, wo man denkt, so okay, also jetzt nicht was man so einfach überwindet. Deswegen kommt es wahrscheinlich auch im Buch vor, weil sie es auch nicht einfach überwunden haben. Aber haben Sie mit Ihrer Mutter über solche Sachen auch mal gesprochen? Haben Sie gesagt, das fand ich total blöd, wie konntest du das machen? Und dann hat sie auch darauf reagiert?
Ja, und sie hat sich auch entschuldigt. Aber du kannst dich natürlich für Dinge, für die du dich schrecklich schämst und auf die du irgendwann hingewiesen wirst, auch nur in einem gewissen Maß entschuldigen. Und das verstehe ich sehr gut. Ich hab die Art, wie sie sich dann quasi entschuldigt hat, sehr, sehr ehrlich und genuin empfunden und habe dann auch so gedacht, oh Mann, ich hätte es gar nicht ansprechen sollen. Es hat ja mich nicht so tief gekränkt und verstört, dass ich jetzt, ich kann tatsächlich darüber noch fast lachen, weil es war einfach eine schräge Situation, in Wurlitz im Schnee zu sitzen, da in unserem kalten Bauernhaus und zu denken, ich rufe allen Ernstes im Hyatt an.
Wie alt waren Sie denn damals?
Ich nehme an, ich war neun oder elf. Also es ist immer so zwischen diesen zwei Jahren, weil die großen Verlassensszenarien zwischen meinen Eltern, die waren genau in diesen Zeiten. Es hat mir aber ja tatsächlich tiefen Eindruck gemacht. Und immer wenn meine Eltern irgendwie sagten, jetzt trink doch mal mit uns einen Schluck Wein oder so, habe ich schon gedacht, nee, mit euch, das weiß ich nicht. Aber ich sitze gern dabei. Aber es haben sie... Also meine Mutter hat es verstanden und hat dann auch aufgehört da mit solchen Wünschen und Forderungen. Aber mein Vater hat tatsächlich bis zum Schluss sich nicht merken können, dass ich keinen Alkohol trinke. Hat es überhaupt nie verstanden und nie wahrgenommen. Aber
es gab noch eine Szene, wo ich dann, sag ich mal, als Leser ich war irgendwie schockiert. Und zwar, weil sie so auf einmal so, das ist kein Vorwurf, sondern das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern es war auch kein, nicht weil es irgendwie schlecht war, sondern vom Inhalt, weil sie auf einmal so einfach auf, quasi für mich eher so aus dem Nichts kam. Und dann hat sie sich zweimal die Pulsadern aufgeschnitten und ich habe sie zweimal gefunden. Und das ist ja, also wirklich, es gibt wahrscheinlich, krass ist nicht mal das richtige Wort, weil es so krass ist. Ja,
ja. Also, aber während wir sprechen und Hörerinnen und Hörer, die das mitverfolgen, so viele kennen Szenen wie diese, die man kaum nach außen erzählen und mit niemandem teilen kann, lange Zeit nicht, bis man selbst dazu einen Abstand hat und eben sich auch denkt, ja, jetzt, ich ging ja nur wie ein Opfer, aber ich will nicht wie ein Opfer von meinem Leben erzählen müssen. Ich habe das tatsächlich verarbeitet. Ich habe das noch klar vor mir. Es erschreckt mich aber nicht mehr. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln darüber. Es gibt immer dieses Tada-Moment, wenn man in einem Film zum Beispiel dann sieht, wie jemand sich suizidieren will, eben durch diese sehr dramatische Situation mit einem Messer oder so. Aber dann, oder einer Klinge oder so. Und dann, was man nie sieht, ist, wie man das aufräumt, wie man dann wäscht, wie man dann da steht und tatsächlich das Blut wegmachen muss, weil dann ist ja die Person, wenn es nochmal gut gegangen ist, abgeholt worden. Und dann ist man so ein kleiner Mensch und denkt so, ja, es kommt ja niemand, es kommt ja nicht die Putzfrau und putzt es weg oder so und der Vater ist nicht da, wischt man das selbst weg. Und das habe ich als Kind schon gedacht, das ist wirklich eine sehr schräge Situation jetzt.
Aber das Mann, das waren ja Sie.
Also, das war ich, in dem Fall habe ich das weggemacht.
Sie haben das zweimal sogar, steht, kommt ja auch vor im Buch, zweimal weggemacht. Und, aber da stand jetzt nicht, wie alt waren Sie damals?
Da war ich, das war auch so, zwischen diesen 9, 10, 11. Weil danach ging es dann wirklich für meine Mutter in eine Klinik mit längeren Aufenthalten. Und dann ist sie auch nach Bamberg ganz übergesiedelt und hat mich so nachgeholt, als ich 15 war. Ja, spät im Jahr, als ich 15 war.
Und konnten Sie da auch mit ihr drüber sprechen, über diese Suizidversuche?
Das hat sie von sich aus thematisiert. Und ich weiß noch, dass ich, da war ich eine Zeit lang schockiert und ich war auch froh, dass sie da weg war, weil ich in eine irre nervliche Bedrängnis kam, weil ich immer dachte, jetzt macht sie das, jetzt bringt sie sich um. Und darüber zu reflektieren, dass so ein ich bringe mich um von Eltern ja auch eine Absage ist an alles Leben, an auch das Kind, das man ist und das doch irgendwie wie so eine Art Lebensversicherung sich versucht zu erweisen für die Eltern. Also ich habe so gedacht, oh mein Gott, dass sie ja quasi von mir weg will. So interpretiert man ja dann so einen Selbstmord mitunter auch. Da war ich froh, dass sie in einer Klinik war und dass einem ja als Mensch suggeriert wird, in einer Klinik, da wird es besser. Da geht es dann denen auch besser, man spricht gut mit denen und man mit denen, die da eben mit diesen zutiefst melancholischen Gefühlen und dem Wegwollen aus der Situation oder aus dem Leben gänzlich, dass denen da was, ja, dass denen beigestanden wird. Dass mein Beistand nicht genug war, das hat mich eine ganze Zeit lang sehr, sehr betroffen gemacht. Ich glaube, ich war so ein Kind, das gerne heilen, nutzen und effizient sein wollte.
Ja,
ich glaube, es
auch
gibt
musste,
viele ehrgeizige Kinder in dieser Art.
Aber ich bin da jetzt nochmal dran hängen geblieben. Also sozusagen, Sie konnten darüber mit ihr sprechen. Und hatten Sie das Gefühl, dass Sie ihr das irgendwie vergeben müssen? Haben Sie mal in so einer Kategorie gedacht? Oder war es eher andersrum, dass sie Ihnen dann leid getan hat und Sie...
Ich glaube, dass das mit der Vergebung... Das war nicht das Thema zwischen uns. Aber nur weil es nicht ausgesprochen ist, ist natürlich trotzdem ein Thema. Ich kann nicht sagen, dass sie gesagt hat, ich bitte dich dafür um Vergebung. Aber sie hat auf jeden Fall gesagt, dass es ihr sehr leid tat, dass ich da so viel gesehen und so viel erlebt habe, noch vor meiner Zeit dafür. Und ich habe ganz oft gedacht, ich glaube, du meinst die und die Sachen, aber ich meine ganz andere Sachen, die haben mir viel mehr ausgemacht. Und so baut man sich ja auch den Baukasten der Gedanken Kindheit. Ich habe allein als junge Frau hat sie mich bestimmte Sachen, hat sie mich angesprochen oder Sachen so gesagt, wo ich völlig verunsichert dann war. Und dann dachte ich, das verstehe ich im Nachhinein als, die hatte Druck, der wurde emotional Druck gemacht und dann hat sie weitergegeben. Und das kann ich natürlich als jetzt auch, ich bin ja in eine komische Situation gekommen vor 16 Jahren, ich bin ja eine Behördenleiterin. Ich habe auf einmal mit so einer Art Menschenführung zu tun. Ich versuche, die wunderbaren Mitarbeiter, mit denen ich arbeiten darf, möglichst glücklich und irgendwie in Balance miteinander auch zu halten.
Das habe ich vorhin bei der Vorstellung vergessen. Sie leiten die Villa Concordia, ein Künstlerhaus in Bamberg.
Genau, für den Freistaat Bayern. Und ja, wir sind eine ganz kleine Mannschaft. Und allein diese ganzen Gefühle, die das auch macht, ein Chef zu sein, das musste ich ja auch erstmal verstehen. Und da habe ich dann, jetzt im Nachhinein denke ich da viel drüber nach, dieses Druck weitergeben. Das hat meine Mutter sicher nicht mütterlich gehandelt, sondern wie eben einfach ein gestresster Mensch an den anderen das mit und weitergibt. So vielen Gemeinheiten fällt man zum Opfer, weil man einfach blöderweise an dem Tag da ist und der Person im Weg steht. Also ich bin da sehr vergebend.
Ja, ich merke es. Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Ich finde es wirklich, das habe ich mir auf meine Notizen sogar geschrieben, dass ich das sozusagen diese ganze Liebe, wo kommt sie her? Das wollte ich Sie jetzt auch gleich nochmal fragen. Aber ich will mal, Sie können auch sagen, wenn es Ihnen zu viel ist, noch einmal über diese Sache mit den Suizidversuchen, weil es ist ja, hat, finde ich, als ich es gelesen habe, ja nochmal eine andere Dimension, weil man ja auch vielleicht, denke ich, darüber nachdenkt, wer einen findet.
Ja.
Also sozusagen, es war ja nicht nur sozusagen, sie konnten denken, sie will auch von mir weg, sondern sie hat ja auch vielleicht gewusst, sie sind diejenige, die sie finden wird.
Schlimmer ist ja der Gedanke, dass sie gar nicht mehr gefunden werden wollte in der Welt, dass sie nicht mehr vorkommen wollte. Ich glaube, sie hat es sehr ernst genommen. Und wieder habe ich gestört.
Also, das hat sie gedacht, meinen Sie?
Vielleicht, ja. Also, oder ich überspitze das ironisch, denn sie hat dann noch sehr gerne gelebt. Sie hat ein wirklich eigentlich sehr volles und hoffentlich in vielen Zügen und in vielen Facetten glückliches Leben gelebt, von dem ich auch Teil sein durfte. Ja, woher kommt diese Liebe? Weil sie ein Programm ist, zu dem man sich irgendwann entschließt, glaube ich. Und ich bin ja überhaupt nicht die wärmste, gütigste, lustigste Person für alle im Umgang. Obwohl, ich glaube, ich bin schon ganz nett. Ja.
Also jetzt im Gespräch auf jeden Fall.
Ja,
mehr kann ich es jetzt noch nicht beurteilen.
Aber dieses ganze Selbstlob ist natürlich fatal, weil es gibt immer Leute, die sagen so, naja.
Das ist aber jetzt kein Selbstlob, sondern das ist ein Lob von mir, dass ich das in dem Buch gelesen habe. Also das ist sozusagen ein wirklich liebevoller und beeindruckend liebevoller Blick auf ihre Mutter und auch auf den Vater, über den ich jetzt einfach nicht so viel reden will, weil ich jetzt heute mal über die Mutter reden will. Schön. Ja. Aber da könnte man sie auch nochmal fragen, warum eigentlich. Ja. Aber jetzt bleiben wir bei der Mutter. Es ist sozusagen ein wirklich so liebevoller Blick. Und ich habe mich auch gefragt, also man lernt ja sowas auch. Ja. Oder ja. Man muss es irgendwo her haben. Und vielleicht können wir es so auch rausfinden.
Man hat dafür Vorbilder. Und das weiß ich, dass ich die tatsächlich in der, ich sag oft tatsächlich, fällt mir auf, naja, ich fand sie in der von wieder meiner Mutter angeleiteten Lektüre. Ich glaube, die hat sich selbst darüber Gedanken gemacht. Ich habe Heinrich Heine schon sehr früh in die Hand gedrückt bekommen und ich halte Heine für einen ganz großen Humanisten, auch wenn man ihn für einen Spötter und einen manchmal abständigen hält, aber war eben auch ein Verfolgter, der mit erstaunlicher Liebe auf die guckte, die ihm so Böses wollten und letztlich taten auch. Und das muss man auch sehen. Also da, vielleicht waren es immer wieder literarische Beispiele da. Und nun bin ich überhaupt kein extremer Leser. Mein Mann würde Ihnen sagen, es ist ziemlich erstaunlich, dass ich überhaupt immer wieder von Autoren so viel spreche. Aber ich meine, also am Tag komme ich nicht wirklich immer zur Lektüre und würde mir das aber eigentlich mehr wünschen, so eine Ruhe zu haben. So komisch das klingt, ganz viel im Leben habe ich gelernt aus der Literatur und dann auch angewendet. Ich habe das wirklich verstanden als orientiere dich so. Daran.
Das ist interessant, weil sie dann ja, woher kommt das, welche Literatur man lebt, liest. Es gibt ja auch genug Literatur, die einem in die andere Richtung leiten könnte. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich überhaupt in die andere Richtung denke, nur einer meiner Lieblingsautoren,
ja.
Forever ist Hemingway. Ja,
ja. Das hat mir sicherweise gedacht, das kann ich sofort sagen, Sternzeichen.
Sehe ich so aus. Nein, also es ist ja wirklich so und das ist ja irgendwie Härte und nicht nur, aber da gibt es auch Liebe, aber es ist Härte und es ist schon so ein bestimmter Blick. Ich habe ja auch dann meine Dissertation über Heidegger und die Existenzialisten und das ganze Todesdenken von denen so geschrieben und natürlich prägt einen das irgendwie und ich glaube, ich bin trotzdem hoffentlich nett zu meinen Kindern, aber so das, also diese, mich hat eher diese Literatur geprägt und würde ich sagen, vielleicht eine andere Richtung. Bestimmte Blickwinkel auf das Leben sind ganz stark dadurch beeinflusst.
Ja. Ja.
Und bei Ihnen ist es jetzt andersrum, es ist kontingent, vielleicht ist es auch einfach kontingent, was man liest oder so sucht man es sich aus, unterbewusst.
Ja, ich habe die Literaturauswahl einer Lebens, so schräg es klingt, wenn man so viel über Selbstmord spricht, aber die, die Selbstmord machen, sind eigentlich ja ganz oft die, die so viel vom Leben sich mehr wünschen würden oder eine Aufgehobenheit suchen, die sie nicht mehr erreichen oder sie wähnen da, wo sie nicht sie finden können und so weiter. Eigentlich sind das große Lebenssehnsüchtige, so denke ich es ganz oft. Und denen wird irgendwie der Zugang zu einer Erfüllung dieser Sehnsucht oder gänzlich verwehrt. Keine Ahnung, ob sie es so fühlen, ob dem so ist. Oder das ist eine sicher sehr schwierige Gemengelage. Aber ich hatte eine lebensbejahende, lebenssüchtige, sehnsüchtige Mutter. Und deren ganzer Literaturkanon war eigentlich so. Der hatte ganz viel mit emanzipatorischer Selbsterfindung, mit Christine Nöstlinger und Kinderliteratur und überhaupt völlig grenzenloses Lesen im Vergleich zu den großen Kalibern. Wenn sie mit Heidegger und in tiefes Heidegger Studium natürlich gegangen sind. Für mich waren das Topoi der Märchen- und Kinderliteratur und ja, auch viele Frauen. Ich habe einfach richtig viel Frauenliteratur von Frauen für die Welt, nicht für Frauen, sondern für alle Leserinnen und Leser geschriebene Texte, intus oder auch quasi internalisiert. Für mich war das Pfund. Ich habe überhaupt nicht gedacht, dass das ungewöhnlich wäre. Ich habe erst mit der Zeit verstanden, dass der normale Kanon aus 95-93% männlichen Autoren und Schöpfern besteht und dass man Männer ganz oft in Verlegenheit bringt, wenn man sagt, die letzte Autorin, die sie lasen, war wer?
Nora Gombrich. Yeah. Aber ich habe mich sehr intensiv, zum Beispiel ich habe auch mal ein Buch über eine Theologin geschrieben. Ich da hatte das auch irgendwann mal dieses Moment, dass ich das erkannt habe und habe dann es auch bewusst gelenkt tatsächlich. Mhm. Es ist so, ich habe jetzt noch einen anderen Gedanken gehabt, gerade als ich sprach. Und zwar, ich denke gerade, wann habe ich Hemingway gelesen? Was für eine Lebensphase war das? Und was kam dann nachher? Weil mein anderer absolutes Idol der Literatur, den kennen nicht so viele Leute, ist Anthony Powell. Mhm. Das ist so ein Brite, so wie der britische Proust, so, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Ein Tanz zur Musik der Zeit. Das ist so eine Romanreihe, sind 11 Romane, das ganze 20. Jahrhundert durchgegangen in der Lebensgeschichte von einem Nick. Und es ist so britische Upperclass, aber es ist so ganz wie so eine Cocktailparty. Es wird immer darüber geredet. Und es ist
eine große Grand Tour durch die Zeit.
Genau, und das ist toll. Das ist ganz toll, aber ganz anders als Hemingway. Es ist immer so, eben so in so einem Geplänkel auch oft und so ganz, ja.
Aber was für ein schönes Lebensgefühl. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man das aufnimmt und dann auch in so einer Stimmung eine Zeit lang ist. Also Hochstimmung durch Literatur induziert ist großartig. Sonst wären ja auch die Hallen nicht voll bei Leipziger Buchmesse mit all den Leuten, die sich eben anfüllen mit Vampiren und Geschichten zu. Ja, das spielt ja alles auch mit der Sehnsucht, die so... Es hat auch was Erotisches, also überhaupt dieses Hineindenken in eine nicht nur andere Welt, sondern andere Befindlichkeit. Und das ist so eine Art des Mitlebens. Ich kenne das auch mit Stoffen. Und sie denkt, erstaunlich, also dass ich mich da so gerne hineingebe. Ich grusel mich zum Beispiel super gerne. Ich lese Gruselliteratur wie verrückt. Das interessiert mich, weil ich immer wieder denke, auch als Schriftstellerin lese ich das bewusst mit der Frage, wie kann denn das sein, dass da 3 Zeilen stehen und nach den 3 Zeilen ziehe ich tatsächlich nochmal die Decke über den Fuß, weil wenn der Fuß übers Bett hängt und tatsächlich was unterm Bett ist, dann bin ich ja selbst schuld, weil es steht ja da. Also es ist faszinierend, einfach in der Schreibschule zu verstehen. Es gelingt manchen durch 2 Wörter eine ganze Fügung völlig zu zerstören, durcheinander zu bringen und ja, dafür zu sorgen, dass Nora Gombrich ihren Fuß bedeckt.
Ja. Und wie gesagt, so diese Lebensphasen, weil das, als ich Paul las, war, hatte ich dann eine Familie gegründet und hatte dann sozusagen eine ganz andere Phase. Hemingway war ich sozusagen noch Student, war so ohne Familie und das war was anderes. Das passt natürlich alles. Also so man vielleicht findet, obwohl ich auch Paul gar nicht gesucht habe, er kam so zu mir. Also ist auch Kontingent, vielleicht Glück oder so, ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, Literatur findet einen. Deshalb so Empfehlungen auszusprechen und zu sagen, das liest das unbedingt, kann auch ganz ins Falsche zielen, weil man so in der Zwischenzeit denkt, so, nee, das passt jetzt, will ich jetzt gar nicht. Es ist sehr interessant, wie die Leute auf den Titel des Buches reagieren. Alle fangen an, in großer Beichte mir von den toten Haustieren ihrer Vergangenheit zu erzählen. Und ich kann fast sagen, Deutschland ist eine Nation der Kleintiermörder. Es ist wirklich schlimm, was da mir berichtet wird. Also vom Meerschwein über den Wellensittich und wie die alle zu Tode kamen. Und aber wie wir da auch irgendwie eine Art Erlösung suchen. Also vor mir stand eine Frau, die mir sagte, sie wäre quasi adoptiert worden, ist in ihre zum ersten Mal in diese Familie gekommen, wird vorgestellt, sie ist 8 Jahre alt und dann sagen die, ja, und wir haben sogar 2 Meerschweinchen. Und sie nimmt das Meerschweinchen auf den Arm und ist so überwältigt und so glücklich und presst es fest an ihr Herz und bringt es um. Und das war der Einstand dieser Frau damals. Und sie sagt, sie hat sich so tief geschämt und hat gedacht, die bringen sie gleich wieder zurück ins Heim. Und das dann eben die Familie. Also ich meine, was für eine tragische, furchtbare Situation. Aber das ist das
Leben. Zum Glück haben sie sie nicht zurückgebracht, oder?
Ja, haben sie nicht zurückgebracht. Eine Familie voller Güte. Ja. Und auch, ja, dieses Meerschwein war das Opfer dieser kommt einem ja schon vor, wie das Tier in dem akkumuliert, diese ganze Anxiety und Freude und Aufregung dieser Familie ist, die zueinander finden muss. Das Einzelwesen, dieses Kind und diese neue Familienkonstellation und das Meerschwein ist quasi, ja, über diese kleine Leiche muss man gehen, um zueinander zu finden. Also Entschuldigung, es ist so grauenvoll, aber es ist auch ein starkes Ding.
Bevor wir jetzt noch einen Schwenk mal in Richtung Glauben machen, weil da wollte ich mit Ihnen auch noch drüber sprechen, ist mir noch eine Sache gerade eingefallen, als Sie sagten, Literatur findet uns, dass ich gar nicht ehrlich war. Ich weiß ja, woher ich das hatte, nämlich auch von meiner Mutter. Wirklich? Die hat mir Anthony Powell gebracht und die bringt mir immer die ganzen Bücher, also viele Bücher, die ich lesen soll. Und das war auch, Anthony Powell hat sie mir auch geschenkt.
Ist ja auch interessant, wie die Mutter einen sieht und dann sagt, lies das. Haben Sie das Gefühl, sie weist sie damit in eine bestimmte Richtung oder geht sie nach etwas, wo sie sagen, oh, ich lese gerne so und so was und dann findet sie etwas in dieser Art.
Ich glaube, sie weiß einfach, was mir gefallen wird. Und,
ja,
aber sie gibt mir natürlich auch Sachen, von denen sie denkt, das sollte ich jetzt mal lesen. Das gibt
Verstehe,
es schon auch.
Das, genau.
Das gibt es
das
auch.
Das fehlt mir sehr. Ja. Tatsächlich, da ist es wieder. Die Anwaltschaft und die gute Beratung durch eine Person, die einen so gut kennt und es tatsächlich gut mit einem meint, das nehme ich jetzt an, die fehlt unwahrscheinlich. Ja, und das ist ausgewiesene Einsamkeit, weil das diese Lücke füllt niemand, nichts.
Ist denn das Bild, was Sie von ihr haben, Sie haben ja gesagt, 2000 ist sie jetzt gestorben. Sind
2020, ja.
2020, ich habe 2000 gesagt. Ich meinte auch 2000, sie ist 2020 gestorben. Und aber ich wollte sagen, es sind jetzt ja schon, also jetzt haben wir 2026, es rückt in Vergangenheit.
Ja.
Verschwimmt das Bild auch?
Ja.
Und haben Sie ein bisschen Sorge davor, dass es noch weiter verschwimmt oder ist es auch in Ordnung?
Also vieles daran ist völlig in Ordnung und es ist auch eine Gefühlssituation, die jetzt eher eine Art Geschmack geworden ist. Es ist nicht eine ganz Körpertrauererfahrung, sondern nur noch manchmal ein scharfer, unangenehmer Geschmack. Ich kann es nur so schildern, der mich von einem Moment auf den anderen wahnsinnig traurig macht und auch einfach gefangen nimmt und dann wieder loslässt. Und schlimm ist dieses Gefühl nicht mehr zu hören, wie sie sprach. Und ich habe, während ich Flexion und Rhythmus ihres Sprechens noch ein bisschen habe ich nicht mehr den Ton und den Klang bisweilen. Boah.
Sie haben auch mal Sie schreiben im Buch, dass es keine Videoaufnahmen gibt.
Wenige, ja. Also
von früherer Zeit
vor allem. Von früheren Zeiten, keine, weil ich habe sie noch oft jetzt gefilmt in den letzten Jahren. Ich kann das zum Teil gut angucken, manchmal, ja.
Nun sind Sie, wenn man Sie googelt, findet man es relativ schnell, auch bekennende Katholikin.
Ja.
Und jetzt habe ich natürlich auch nochmal gedacht, dieses ganze Thema mit der Liebe und auch diesem doch auch, ja, wie ich finde, bewundernswerten Ethos, das durchzuhalten, könnte man, wenn man möchte, ja auch auf Religion zurückführen und auf bestimmte Regeln, die es in der Religion gibt, also nicht nur Ehre deine Eltern, ist eins der 10 Gebote, sondern eben auch das Nächstenliebe und das überhaupt das Liebesgebot, das ist sozusagen eines der größten Gebote im Christentum. Spielt das bei Ihnen so auch eine Rolle oder?
Sehr, ja. Ganz, ganz sehr, doch. Man muss nur immer, wenn man der einzige gläubige Mensch in der Familie ist, hat man wenig Plätze dafür. Also man kann das ja nicht als Familienprogramm ausrufen, wenn der Rest der Familien anguckt und sagt, was redest du denn? Also das mit der Liebe ist doch dadurch abgedeckt und aufgehoben, dass wir alle es gut meinen miteinander und dass wir Manieren haben und so weiter. Da ist doch der Glaube vielleicht gar nicht so notwendig und man so selbst fast auf verlorenem Posten, aber ja zum Glück begleitet und beschützt ist. Wenn man dann aber doch dafür eintritt eigentlich und sagt, doch diese Liebe kommt von Gott und sie hat eben mir einen winzigen Outlet. Und ich bin immer gut damit gefahren und ich bin nie so getestet worden. Ich habe gemerkt, als meine Mutter starb, hatte ich keine Religionskrise oder Glaubenskrise. Ich hatte eine Literaturkrise. Da habe ich mich auch fragen müssen, habe ich vielleicht viele andere Götter neben dem einen und behelfe mir irgendwie so. Aber ich war eigentlich die ganze Zeit getragen in einem Gefühl von, dass mit meiner Seele geschieht jetzt hier nicht so viel Disruptives oder ich bin immer noch heil, aber die Oberfläche, alles, was den Tag und die Welt und mich darin sichtbar macht, das ist tatsächlich gerade im Bruch. Mhm.
Aber liegt es vielleicht auch daran, dass Sie Ihre Mutter jetzt bei Gott aufgehoben wähnen? Also ja. So denken Sie so?
Vielleicht, ja. Also ich spüre sie wohl. Ich spüre, es ist ihr wohl. Und auch meinem Vater geht es wohl. Und ich bin nur voll tiefer.
Ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben. Habe ich es gesagt, dass Ihr Vater auch gestorben ist? Der ist letztes Jahr, also 2025, genau, im August
halbes
gestorben.
Jahr ist es jetzt. Ja. Und er ist sehr, ja, er ist von mir sehr vermisst und ich bin mit Schuldgefühl noch zugange, weil er nicht gut gestorben ist. Also für all den Aufwand, den man treibt mit jemandem, den man intensiv umsorgt, pflegt, jeden Tag besucht und bei ihm ist und versucht eben auch diese Schweren des Alters, diese Skylla und Charybdis, Strudel und monsterhaften Umwälzungen im Leben eines älter werdenden Menschen mitzutragen, was man kaum schafft. Dass man da so viel Kraft reingesteckt hat und es trotzdem nicht gelungen ist, dass man selbst da rausgeht und denkt, es ist gut gegangen. Das macht mich fertig.
Frau Gomring hat auch einen Text bei uns über den Tod ihres Vaters geschrieben, den werden wir in den Shownotes verlinken. Wenn Sie das interessiert, aber jetzt nochmal auf die Mutter zurückkommen, haben Sie denn sowas wie ein inneres Gespräch mit ihr, vielleicht durch Gebet oder sowas?
Nee, über sie. Also, dass ich alle, die ich um sie wähne, an dem Ort, wo sie vielleicht jetzt sein könnte, wenn man ganz klar an den Himmel einfach nur einmal denkt und ihn als sehr naives Konzept bestehen lässt, dann wünsche ich mir, dass andere dort gut auch auf sie Acht geben und mit ihr schöne Dinge unternehmen. Sie selbst anzusprechen, traue ich mich gar nicht so richtig, glaube ich. Ja, weil ich habe in den ersten Träumen nach ihrem Tod ganz klare Nachricht bekommen. Lass mich in Ruhe. Und wenn, dann bitte kümmere dich um den Vater, damit er noch eine ganze Weile auf der Erde ist und ich mich erstmal erholen kann. Ich habe meine Mutter sehr ernst genommen darin, dass man eine gute Mutter sein kann, ohne dass man wirklich sich für die Kinder aufgibt und nur für die Kinder da ist. Ich verstehe das jetzt. Ich bin kinderlos geblieben und ich wollte nie Kinder haben. Also insofern habe ich mich selbst immer eigentlich frei gefühlt, auch von irgendwelchen biologischen Bedrängungsgefühlen oder so. Da war ich sehr erleichtert, dass mich das nie eingeholt hat. Aber jetzt eben auch Frauen betrachtend, die Mütter werden, verstehe ich, dass eine große Fremdheit eintritt durch diese Erfahrung. Eben nicht nur Glück und Aufgehobenheit und Dankbarkeit, sondern auch großer Bruch mit sich selbst, mit dem Partner, mit dem eigenen Selbstverständnis, den eigenen Wünschen und Belangen. Und bin froh, dass es thematisch immer wieder auch aufgebracht wird. Meine Mutter war die Erste, die Alice Miller im Schrank hatte und mir auch hingelegt hat, dass, also vom Drama des begabten Kindes hin zu The Regrets of Motherhood und so. Ja. Mhm. Das muss man als Kind aushalten.
Ja, ich frage, darüber habe ich natürlich jetzt gerade nachgedacht und dachte so, ja. Aber ich meine, das Kind ist sozusagen ja erstmal die Person, die am allerwenigsten ja dafür kann und vielleicht sich dann aber auch schuldig fühlt. Ja.
Ja.
Weil ich meine, sie kann ja nichts dafür, dass sie auf die Welt, sucht es sicher nicht aus. Und man will doch nicht, man kommt.
Das ist eine Schizophrenie. Du bist als Kind das Wesen, das merkt, ich bin schuld, dass sie sich angebunden fühlt. Ich will ja auch was von ihr. Ich fordere so viel von ihr. Sie soll da sein, wenn ich aus der Schule komme, soll mir zuhören, soll Ideen haben, wenn mir langweilig ist, was soll ich machen und so. Soll es gut mit mir meinen, soll liebevoll sein, lustig sein, schön sein. Nichts ist beeindruckender für ein Kind, wenn die Mutter schön ist, wenn sie sich irgendwie gestaltet und man denkt, wow, andere Leute finden sie auch toll und so. Also das war schon echt für mich sehr eindrücklich. Ja, auch das Kind will unglaublich viel von einer Frau, die auch nur Frau und dann eben als Rolle auch Mutter ist und so.
Und glauben Sie daran, dass Sie sie wiedersehen werden?
Ja. Anders. Tatsächlich begegnet sie mir ziemlich oft, so komisch das klingt. Es gibt phänotypisch immer wieder Erinnerungs- und Wiedererkennungsmomente in anderen Leuten. Und wenn es dann so ist, dass auch ich verstorben bin, Weiß ich nicht, ob ein Wiedersehen mit Augen und Sinnen das ist, was uns da widerfahren wird. Und ich weiß auch nicht, ob ich dann später im Leben sie brauche, um sie wiederzusehen. Vielleicht sind es eher bestimmte Gefühle, die ich gerne wieder hätte. Das schönste Gefühl als Kind war für mich, auf den parfümierten Mänteln der Gäste meiner Eltern einschlafen im Nebenzimmer, da wo sie alle quasi so hingelagert hatten. Die Tür war leicht angelehnt, da wo man da so schlief und so in diesen Düften sein konnte. Und das Licht draußen im Gang war an und man hörte die Stimmen der Erwachsenen, wie sie angeregt und einvernehmlich irgendwie miteinander waren. Also kein Streit oder so, sondern es war ein gutes, angeregtes Gespräch. Und das war ein sehr sicheres und schönes Gefühl. Und ich glaube, dieses Gefühl hätte man vielleicht, oder wäre ich, das wäre himmlisch.
Ja, vielen Dank, Frau Gombringer. Allen Hörerinnen und Hörern sei nochmal das Buch empfohlen. Am Meerschwein übt das Kind den Tod ein. Nach Ruff, sehr eindrückliches Buch über, ja, ein Leben mit der Mutter.
Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Vielen Dank, Frau Gombringer. Das war über das Ende, Folge 57. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut